DPU Podcast. Dentistry und Medicine innovativ denken. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Pichler und als Host des DPU Podcasts spreche ich mit renommiertesten Expertinnen und Experten zum Thema Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Heute habe ich einen der Top-Experten zum Thema Gesundheit, Wissenschaft und Kommunikation eingeladen. Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Frank. Er ist Gesundheits- sowie Sozialwissenschaftler, Statistiker, Ökonom, Medizinjurist, leitet das Zentrum für Gesundheitssystemwissenschaften an der Danube Private University und last but definitely not least ist er der Vorsitzende der Ethikkommission. Lieber Herr Professor Frank, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man über Gesundheitswesen spricht, ja, wenn wir uns da ein bisschen umhören, dann hat das ja nicht das beste Image. Sobald Gesundheitswesen ins Spiel kommt, hat man immer so ein komisches Image und dann war ich einmal ein bisschen versucht, mir jetzt die letzten Zahlen zu holen. Wie schauen die denn für die österreichischen und für die deutschen Ärzte und Ärztinnen aus? Und es gibt da eine wirklich brandheiße Umfrage, die lautet, 77% vertrauen ihrem behandelnden Arzt, ist ja ein schöner Wert, 68% der Ärzteschaft im Allgemeinen und 65% der medizinischen Forschung. Die fachliche Kompetenz der Ärzte wird mit 77% sehr positiv bewertet und die soziale Kompetenz etwas niedriger mit 54%. Also bei der Gesundheit von Mensch zu Mensch, warum ist Vertrauen, Information und Kommunikation so wichtig in diesem Bereich?
Naja, zunächst einmal ist der wesentliche Aspekt, dass eine Gesundheitsleistung immer von einem Menschen zu einem Menschen erfolgt. Arzt, Ärztin, Zahnarzt, Zahnärztin erbringen an einem Menschen eine Leistung. Egal, ob ich jetzt technische Hilfsmittel von Operationsroboter über KI oder sonst was habe, von Mensch zu Mensch wird die Leistung erbracht. Und jetzt aus der Sicht der Patienten, Patientinnen geht es natürlich darum, dass sie nicht nur wissen wollen, sondern auch wissen müssen, was wird mit mir gemacht? Mhm. Wer macht das? Ausgebildetes Personal. Mhm. Die angesprochenen Zahlen sind deswegen für Österreich an sich recht erfreulich, weil entgegen vieler Unkenrufe des Systems gegenüber haben wir eigentlich eine sehr tolle Ausbildung in allen Bereichen der Gesundheitsberufe. Man merkt es auch daran, wenn wir die internationale Migration anschauen, sind Absolventinnen aus Österreich, eigentlich in ganz Europa, sehr willkommen. Mhm. Und jetzt muss man auch noch unterscheiden zwischen dem System an sich und dem, was die Leute erbringen. Und da ist das Vertrauen natürlich noch um einiges höher, wie man auch vor einigen Jahren gesehen hat, wegen dem Vertrauen, wegen der Kompetenz, wegen der niederschwelligen Zugehbarkeit wurde vor einigen Jahren Europa auch in Österreich zum Europameister gewählt, aus der Sicht der Patienten. Dass das System einige Krankheiten hat, ja, das weiß man.
Sind übrigens die Zahlen auch ähnlich für Deutschland? Also es ist nicht nur Österreich, es hat Deutschland ähnliche Werte wie Österreich. Jetzt, wenn man uns das Thema Gesundheit anschaut, da hängt ja Ethik, Wissen und Wissenschaft massiv zusammen. Wieso ist das so?
Naja, wir haben ja eine Informationsgesellschaft. Und über die breite Vermittlung von irgendwelchen Informationen über Internet oder viele andere Plattformen sind wir es im Prinzip gewöhnt, dass das, was wir sehen oder lesen, auch glauben. Und im Bereich Gesundheit ist das aber viel strikter. Hier haben wir nicht einfach eine Behauptung, sondern das, was im Bereich Gesundheit gesagt, gemacht, getan wird, muss wissenschaftlichen Kriterien genügen. Also viel, viel striktere Bewertung von Informationen. Und das verdient der Mensch auch. Wenn man bedenkt, man handelt mit einem Menschen eine Operation, dann ist es verständlich, dass der Mensch vertrauen kann, dass das, was gemacht wird, nicht nur irgendetwas ist, sondern bewiesen ist, in Studien untersucht worden ist. Und daraus filtert man dann natürlich auch die verlässlichste Information. Das hat eine ethische Komponente, hat aber auch eine Wissenskomponente, hat eine Wissenschaftskomponente. Und all das muss von den Gesundheitsberufen, Ärzten, Ärztinnen, Zahnärztinnen eingehalten werden.
Ich meine, Kommunikation schafft ja Vertrauen. Das bedeutet ja im Prinzip, dass so gut ein Arzt, eine Ärztin in dem Fachwissen ist, so gut muss sie oder er ja eigentlich auch in der Kommunikation sein. Weil es muss ja dieses Wissen auch wirklich in dieser Form an die Patientin, an den Patienten gebracht werden. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist Kommunikation?
Naja, die Kommunikation ist wahrscheinlich einer der ganz fundamentalen Dinge. Natürlich in einem Gesundheitssystem, wo sehr wenig Zeit für die ein oder anderen Leistungen besteht, kommt Kommunikation vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber natürlich ist das Vermitteln der Information, beginnt bei der Aufklärung, ein maßgeblicher Teil dafür, dass der Mensch auch verstehen kann, was mit ihm gemacht wird. Und das ist wieder die Voraussetzung dafür, dass der Mensch in weiterer Folge auch, wie man sagt, compliant ist. Also wenn er versteht, warum das oder jenes so sein soll, dann ist es viel leichter, das zu glauben und sich entsprechend auch gemäß der medizinischen Wissenschaft auch zu verhalten. Wenn ich nicht verstehen kann, warum das oder jenes erfolgt, baue ich mir mein eigenes Weltbild, halte mich an die Empfehlungen oder eben auch nicht oder ignoriere sie und mache sogar das Gegenteil, wenn man sich denkt, naja, ich weiß, wie ich mit mir umzugehen habe und dementsprechend ist das, was mir gesagt wird, gar nicht so wichtig oder ich habe es vielleicht gar nicht verstanden.
Also trägt er für die Verantwortung, dass die Information auch richtig ankommt. Also Ärzte haben oftmals wenig Zeit. Ja, es ist eine der Komponenten, warum das vielleicht nicht so nachgegangen werden kann. Und manchmal aber auch nicht die kommunikative Fähigkeit. Ja, das ist jetzt kein allgemeingültiges Bild, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe das schon öfter gehört, hat man das nicht erklärt, das ist irgendwie nur so gesagt worden. Wir leben in einer Zeit, wo AI immer bestimmender wird und der Arztberuf sich ja wegen dem auch etwas verändert in der Zukunft. Ja, in einem anderen Podcast haben wir bereits darüber gesprochen. Und zwar, dass in der Diagnostik ja schon von der AI viel übernommen werden kann oder einiges übernommen werden kann, aber die Kommunikation immer wichtiger für den Arzt, für die Ärztin wird. Wie sehen Sie das, dass die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen da wirklich gut ausgebildet werden? Was kann man da machen? Was macht die DPU zum Beispiel?
Also zunächst einmal einer der Ausbildungsaspekte, der bei uns an der DPU sehr wichtig ist, ist folgender, dass wir die Studierenden in der Ausbildung haben. Das bedeutet, sie lernen ihr Fach, sie lernen ihr Fachwissen. Sie lernen auch die technischen Möglichkeiten. Und dann kommen sie in ein reales Gesundheitssystem, was völlig anders taktet, was sehr frustrierend sein kann. Man hat eine Verwaltung, man hat Weisungen, man hat eine Zettelwirtschaft, man hat Genehmigungen, man hat gar nicht so viel Zeit für den Patienten, Patientin. Und wir bereiten sie zum Beispiel darauf vor, das ist auch mein Fach zum Beispiel, im Bereich Public Health, dass sie jetzt in einer Ausbildung sind. Das ist noch ein bisschen ein geschützter Raum. Und dann kommen sie in einen Bereich, der sich deutlich von einem Hörsaal unterscheidet. Und dazu werden sie vorbereitet. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den Sie ganz wichtigerweise ansprechen, besteht darin, dass die Kommunikation ja auch menschengerecht, personengerecht sein muss. Das bedeutet, der euphorische, der aktive, der traurige, der verzweifelte, der hoffnungslose Patient, Patientin erwartet eine andere Art von Information. Und deswegen haben wir gewissermaßen auch begleitend zum Medizin- oder Zahnmedizinstudium einen Lehrgang eingerichtet, der heißt Medizinjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit, wo auch diese Kommunikationsfähigkeiten gelehrt werden mit dem Ziel, dass Arzt, Ärztin, Zahnarzt mit dem Patienten entsprechend umgehen kann. Ich weiß, da ist aus der Historie kommend viel Verbesserungsbedarf, aber wenn man nur zum Beispiel denkt, eine gefährliche Diagnose zu vermitteln, das ist schon fast eine Kunst, einem Menschen mitteilen zu müssen, dass er eine aussichtslose, sprich infauste Prognose hat. Das kann man nicht einfach hinknallen und sagen, 6 Monate haben Sie noch, genießen Sie das restliche Leben, sondern das muss eingebettet sein in einen psychologischen Kontext. Und das schulen wir eben auch.
Das heißt, ein Arzt, eine Ärztin muss auch Storytelling können sozusagen. Kann man das so sagen?
Ja, Storytelling mit dem kleinen Verweis, faktenorientiert und evidenzbasiert.
Aber dass die Story eigentlich so aufbereitet ist, ich nenne es jetzt mal Story, so ganz abgehoben, dass die Story so aufbereitet ist, dass sie beim Menschen ankommt und zwar richtig ankommt. Auch eine fatale Diagnose sollte natürlich trotzdem noch immer so ankommen, dass der Mensch weitergehen kann mit den Möglichkeiten, die er aufgrund dieser Diagnose hat. Das ist ein nächster Schritt dann danach.
Ja, der Empfänger einer Information reagiert ja hochselektiv. Ja. Mhm. Manches wird sehr deutlich wahrgenommen, anderes wird überhaupt nicht wahrgenommen. Da gibt es ja die ganzen Eigenschaften auch des Empfängers, wie verstehe ich eine Information, bis hin zu Sprachverständnisproblemen. Also es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, wenn ich einen Satz sage, dass der andere Mensch den genauso versteht, wie ich es meine. Mhm. Nicht nur die Unschärfe der Sprache, die vage Begrifflichkeit, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten, Sprache korrekt verstehen zu können. Und das ist auch eine Herausforderung, weil meines Wissens nach sinkt die Sprachverständnisleistungen durch modernere Sprache in der Gesellschaft ein bisschen ab. Mhm. Ein längerer Satz wird nicht mehr mit einer Selbstverständlichkeit verstanden.
Mhm. Das heißt, der Arzt, die Ärztin braucht auch ein ganz hohes Maß an Empathie. Wird das auch an der DPU gefördert, gefordert?
Nein, natürlich. Wir haben ja Personen eben auch im Bereich des Lehrkörpers, die sich eben genau damit spezialisieren, die ethischen Angelegenheiten richtig einzuordnen, die sprachlichen Kompetenzen zu vermitteln und das, wie Sie sagen, eben das empathische Zugehen auf einen Patienten. Ich halte das für eine sehr, sehr wesentliche Eigenschaft deswegen, weil der Patient, Patientin geben ja ein Feedback. Es ist ja nicht so, dass der Patient dann mit dieser Information nach Hause geht, sondern da bleibt er dann über für die Reputation. Das ist ein Arzt, Ärztin, Zahnarzt, die, mit der kann ich nicht. Die versteht mich, die hört mir zu. Das ist ja auch für die Reputation ganz wichtig.
Wir sind jetzt, Herr Professor Frank, sehr viel bei der Verantwortung des Arztes. Wir haben aber in unserem Vorgespräch auch eine andere Verantwortung besprochen, die ich persönlich sehr spannend gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja auch eine Verantwortung der Patientin, des Patienten im Gesundheitsbereich, in seiner persönlichen Gesundheit. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht öfters auch nicht so gerade gut haushalten mit all unseren Möglichkeiten, die uns unser Körper bietet und auf den vielleicht nicht ganz so achten und dann sagen wir, und wenn es schief geht, dann haben wir ein Gesundheitswesen, was uns stützt. Sie haben da von dieser Erstverantwortung gesprochen. Wie würden Sie das ein bisschen beschreiben? Ich finde den Aspekt sehr, sehr spannend.
Also zunächst einmal ist der Mensch für sich selbst verantwortlich. Das heißt auch Selbstbestimmungsrecht. Jeder Mensch darf zu jeder Zeit alles Mögliche, was sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ablehnen. Und so ist es auch mit der Gesundheit. Der Mensch ist an sich für seine Gesundheit zunächst einmal vollständig verantwortlich. Und schafft der Mensch mit seinem Körper, mit seinen Fähigkeiten, mit den Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, inklusive Immunsystem, nicht mehr gesund zu bleiben, dann tritt subsidiär, das heißt stellvertretend, das Gesundheitssystem auf den Plan. Und dann kann ich zu einem Arzt, Ärztin oder sonst wohin gehen. Und dann ist es in aller Regel auch von der Sozialversicherung abgedeckt. Also ein tief verankertes Prinzip, das Subsidiaritätsprinzip, das bedeutet, ich bin für mich selbst verantwortlich, aber im Zweifelsfall, wenn es nicht mehr genügt, nehme ich eine Leistung vom Gesundheitssystem und den darin organisierten Gesundheitsberufen, Ärzten, Zahnärztinnen in Anspruch.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Erstverantwortung wahrgenommen wird, ausreichend wahrgenommen wird?
Eigentlich nicht, ja. Das liegt auch daran, dass wir sehr oft vermitteln, es ist alles verfügbar und du musst eigentlich auf dich gar nicht aufpassen, weil das System ist da und stützt dich. Und das ist ein Trugschluss. Weil zunächst einmal, wenn ich jetzt noch einmal wiederhole, dass wir für uns selbst verantwortlich sind, heißt das ja auch, ich muss auch auf meine eigene Gesundheit achten und kann nicht in eine Vollkasko-Mentalität hineinkommen, die dann zum Ausdruck bringt, wenn ich krank wäre, macht nichts, der Doktor wird schon richten. Oder im Vorfeld, ich muss auf mich überhaupt nicht aufpassen, weil ich habe ohnehin bezahlt und dementsprechend wird dann die Leistung unentgeltlich erbracht. Beides stimmt überhaupt nicht. Ja. Also das System springt dann ein, wenn man es selbst nicht mehr kann. Mit anderen Worten, es gibt auch so etwas wie eine Mitwirkungsobliegenheit. Es ist so etwas Ähnliches wie eine Verpflichtung, aber sie wird nicht umgesetzt, weil man sich ein bisschen davor fürchtet, was das sozial dann letztendlich bedeutet, wenn man dieses Wort Mitwirkung, ich sage es mal deutlicher, Pflicht, ja. Es ist nur eine Obliegenheit, ist ein bisschen schwächer, wenn man die scharf schalten würde. Weil da kommt man sofort in die Frage, wo ist die Grenze? Wir hatten ein bisschen diese Diskussion mit diesem ganz kurz aufgeflammten Thema der Impfpflicht. Und sofort ist es politisch ganz heiß hergegangen.
Ich finde gerade diesen Begriff der Vollkasko-Mentalität sehr, sehr ausdrucksstark, weil den Eindruck hätte ich grundsätzlich auch, ja, dass das schon sehr liegt. Ich mache mal und wenn es nicht mehr geht, dann wird mich das Gesundheitssystem schon tragen. Ja. Wir haben natürlich auch ein Thema in unserer Bevölkerung, wir werden immer älter, ja, und ich glaube aber nicht, dass wir unbedingt gesund älter werden. Das muss ja auch etwas, was das Gesundheitssystem tragen muss. Wie sehen Sie da die Zukunft?
Das stimmt schon, dass wir älter werden. Das ist ja ein sehr erfreulicher Effekt, nebenbei bemerkt, der immer in einem negativen Bild dargestellt wird. Wir werden älter, daher wird es teurer und alles wird mühsamer und die Krankheiten werden komplexer. Na, das stimmt schon, dass wir älter werden, aber das ist eine Errungenschaft eigentlich. Das ist ein Reifezustand eines Gesundheitssystems. Es stimmt, dass gewissermaßen es nicht automatisch zu höherer Gesundheit führt. Da kommt ein wenig der Aspekt der Prävention ins Spiel, aber ganz wesentlich ist eigentlich die Tatsache, dass demografische Veränderungen sehr langsam gehen. Wir überschätzen den demografischen Effekt, der geht in Jahrzehnten. Aber natürlich ist er immer wieder sehr willkommen, wenn man eine Ausrede dafür sucht, warum irgendetwas plötzlich nicht mehr finanzierbar sein soll. Die Demografie ist das geringere Problem. Ein viel schöneres Problem ist die Innovation. Wir werden im Gesundheitssystem so gut, dass die Schere zwischen dem, was machbar wird, und zwischen dem, was leistbar wird, also finanzierbar wird, immer mehr auseinandergeht. Okay. Also ein bisschen haben wir das Problem des deutlichen Erfolges. Auch erfreulich, aber das setzt natürlich auch dann voraus, dass wir Überlegungen anstellen, wie können wir das finanzieren, nämlich das Erfolgreiche, was gemacht werden kann.
Aber warum ist das so?
Können wir das finanzieren?
Aber warum ist das so? Warum ist die Innovation, warum ist die nicht leistbar?
Warum? Ja, also das typische Beispiel sind seltene Erkrankungen.
Ja.
Wenn jetzt eine Person eine seltene Erkrankung hat, das ist eine Definition, also die Prävalenz ist geringer als 1 zu 2000, also nicht nur ein Schlagwort, sondern es gibt klare Indikationsregeln, wann ist eine Krankheit eine seltene Krankheit. Wenn jetzt eine seltene Krankheit eben, wie der Name schon sagt, selten ist, sind wenig Patienten, Patientinnen da. Wenn für diese Patientinnen jetzt eine Therapie gefunden wird, typischerweise eine Arzneimitteltherapie, dann müssen die Entwicklungskosten auf eine sehr geringe Anzahl von Patienten umgelegt werden. Folglich sind die Therapien sehr teuer, gleichzeitig aber sehr leistungsfähig. Und wenn ich jetzt beispielsweise Therapien von, sagen wir mal, 100.000, 500.000, 1 Million, 2 Millionen, im Moment ist das Spitzenreiter 4,5 Millionen Jahrestherapiekosten in Euro.
Was ist das?
Das ist eine seltene Krankheit, die mit einer ganz speziellen Gentherapie behandelbar wird.
Und die kostet 5,4 Millionen Euro?
Genau.
Eine Behandlung?
Und oder der was? Mensch kann aufgrund dieser genetischen Therapie an sich geheilt werden.
Kann es aber nicht, weil er es sich nicht leisten kann.
Naja, das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir in Österreich ein relativ klares System, dass die Wissenschaftlichkeit die Ökonomie an sich schlägt.
Okay.
Wir haben auch höchstgerichtliche Urteile diesbezüglich. Also im Moment haben wir noch eine, sagen wir mal, sehr verlässliche Versorgung, auch wenn sie nicht sofort parat steht. Manchmal muss man sie ein bisschen erkämpfen. In anderen Ländern ist das ganz anders. Wenn wir zum Beispiel denken, bei den seltenen Erkrankungen sind die meisten Innovationen stehen in Europa den meisten Menschen nicht zur Verfügung. Also wir haben hier ein sehr gutes Terrain, dass wir sagen, wir versuchen auf alle Fälle auch diese teuren Therapien, vielleicht auch mit einer Reihe von pharmakoökonomischen Verhandlungen im Hintergrund, aber trotzdem, Österreich ist hier durchaus führend in Europa, dass diese Therapien den Patientinnen schon zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich einer der Faktoren. Und davon sage ich jetzt einmal, wir haben ca. 160 seltene Erkrankungen, die medikamentös behandelbar sind, von ungefähr 9.000 nebenbei bemerkt.
Okay.
Damit sehen Sie, das Spektrum wird in absehbarer Zeit noch viel größer werden. Und da stellt sich sofort die soziale Frage, wenn eine Therapie jetzt notwendigerweise aufgrund der kleinen Fallzahl sehr teuer ist, dann wird das relativ bald einmal nicht mehr möglich sein, dass alle Menschen, die betroffen sind, diese Therapie bekommen. Stell sich nur gedanklich, und wir sind nicht Lichtjahre davon entfernt, eine Impfung gegen bösartige Neubildungen, sprich Krebs. Mhm. Und die Entwicklungen sind sehr weit gediegen, dass man sagen kann, in 5 oder 10 Jahren wird die wirklich marktreif sein. Mhm. Diese wird nicht 29,90 kosten. Mhm. Und alle wollen sie haben.
Aber gut, da ist dann wieder eine große Nachfrage. Und große Nachfrage ermöglicht dann ja auch wieder die Entwicklungskosten dann analog zu senken, oder? Das ist ja keine seltene Krankheit.
Ja, das ist einerseits richtig, nur die Entwicklungskosten werden nicht üblicherweise nach dem Marktprinzip aufgeteilt, ja, sondern die pharmakoökonomische Preisgestaltung hat eine eigene Logik.
Okay. Aber Sie sehen also wirklich eine Impfung gegen Krebs in der Zukunft?
Ja, also beim Mausmodell ist das schon sehr weit gediegen und gibt es unzählige Ansätze diesbezüglich.
Nehmen wir an, ich hätte eine ganz seltene Krankheit, ich bekomme diese Diagnose. Wird mir der Arzt auch eine Therapie vorschlagen von sich aus, wo er weiß, die kostet zum Beispiel 5,4 Millionen?
Naja, formal muss er das sogar.
Ist verpflichtet.
Aber der Punkt ist, dass natürlich viele, viele Ärzte, Ärztinnen diese seltenen Erkrankungen ja niemals zu Gesicht bekommen. Deswegen ist das Gesundheitssystem ja auch so organisiert, dass es stufenmäßig agiert. Das bedeutet, bei besonderen Fällen sind ja Ärzte, Ärztinnen dann aufgefordert, gewissermaßen zu anderen Einrichtungen, die auf das vielleicht spezialisiert sind, weiter zu verweisen. Und dort muss diese Aufklärung auch die therapeutischen Optionen beinhalten. Das ist sogar rechtlich verbunden.
Und ich muss das auch bekommen, diese Therapie in Österreich zum Beispiel?
Naja, grundsätzlich ja.
Wahnsinn.
Und wenn ich sage grundsätzlich, dann sehen Sie, das wird nicht immer funktionieren. Wir haben einen legendären Fall in Österreich gehabt, wo dann ein Krankenanstaltenträger gemeint hat, er sei nicht zuständig. Dieser Fall wurde dann juristisch weiter behandelt und am Ende gibt er ein höchstgerichtliches Urteil, das klipp und klar sagt, also so einfach, wenn ich denke, es wird teuer wegzuverweisen, ist jedenfalls rechtswidrig. Mhm.
Naja, da gibt es ja noch mal einen Grund weniger zu jammern in Österreich, oder?
Ja, wir haben an sich nicht so viel Grund zum Jammern, aber es entspricht halt ein bisschen auch der österreichischen, insbesondere der wienerischen Mentalität, dass man ein bisschen jammert. Ja? Ja. Aber das System ist... Objektive Bewertungen kann man nicht sagen, aber im Prinzip außerordentlich gut aufgestellt. Abwärtstendenz ist im Moment natürlich feststellbar, aber das hat systemische Gründe und liegt nicht an den Gesundheitsberufen, den Ärzten, Ärztinnen, sondern in den Rahmenbedingungen.
Wo sehen Sie also gerade in der Ausbildung der Ärzte, Ärztinnen den absoluten Schwerpunkt neben der fachlichen Kompetenz?
Naja, die soziale Kompetenz, die aber auch wieder beeinflusst wird von der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen manchmal sehr unerfreulich sind. Man sieht ja auch, dass wir zum Beispiel in Österreich mehr Wahlärztinnen mittlerweile als Kassenvertragsärztinnen haben. Hochpolitisches Thema, wo jeder dem anderen natürlich die Schuld zuschiebt. Aber trotzdem ist die soziale Kompetenz eine ganz, ganz wichtige, weil wie schon am Anfang gesagt, die Kommunikation mit den Menschen... Arzt-Patienten-Beziehung, wenn ich jetzt nur die männliche Bezeichnung meine, ist ja aus der Sicht der Leistungserbringer, der Ärztinnen, sehr, sehr, sehr wichtig. Aus der Sicht des Gesundheitssystems ist das sehr unwichtig, weil wenn ein Mensch eine Leistung braucht, wird es einen Leistungsanbieter geben, egal wer das ist. Und die Ärzte, Ärztinnen sagen üblicherweise, es ist schon sehr wichtig, dass ich meinen Patienten kenne, weil dann sehe ich von 10 Meter Entfernung schon, ob ein Problem gegeben ist. Oder nicht. Also diese Arzt-Patienten-Beziehung hat eine wechselvolle Geschichte, von ganz, ganz, ganz bedeutend bis ganz, ganz unbedeutend. Und je nach Perspektive, System oder Arzt-Ärztin wird dieses Phänomen, sage ich einmal, völlig unterschiedlich eingeschätzt.
Wie erleben Sie, Sie unterrichten ja die neuen Generationen mittlerweile, wie erleben Sie diese Generationen eigentlich?
Also ein sehr großes Ausmaß an Pragmatismus kommt dazu. Dadurch, dass eine sehr große Informationsfülle über Internet, aber jetzt meine ich mal verlässliche Quellen, über Leitlinienentwicklungen zur Verfügung steht, ist es so, dass die Information näher an den Menschen herankommt. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite aber ein bisschen gefährlich, weil das eigenständige medizinische Denken darf nicht darunter leiden. Und das ist der Punkt, den wir auch ganz speziell in Schulen, nämlich ganz einfach, jeder Mensch ist ein Einzelfall mit den Besonderheiten des Einzelfalls. Und in weiterer Folge sieht man zum Beispiel sofort, dass eine Leitlinie nicht mehr sein kann als eine Empfehlung oder eine Orientierungshilfe. Und in weiterer Folge ist aber das ärztliche oder zahnärztliche Denken wieder notwendig, um die allgemeine Information A von der Wissenschaft, B einer Leitlinie, C einer Studie auf den Einzelfall herunterzubrechen. Also wenn ich ganz einfach nur, sagen wir mal, leitlinienkonform handle, heißt das nicht, dass ich nicht einen schweren Fehler mache. Oder ein Negieren in der Leitlinie heißt nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also das bedeutet, die Informationsfülle wird immer größer, aber das eigenständige Denken, das darf eben extra geschult und darauf hingewiesen werden, darf deswegen nicht darunter leiden.
Und wie erleben Sie da die neuen Generationen?
Naja, es ist ein bisschen dieser Pragmatismus, dass man vielleicht verstärkt
also abseits des Pragmatismus, muss. Ja. Abseits des Pragmatismus, das meine ich jetzt. Ja. Wie erleben Sie, sind die da, wie sind die in Ihrer Art?
Also im Prinzip meine Wahrnehmung ist, sie sind sehr neugierig, sie wollen sehr viel wissen, verarbeiten diese Information sehr, sehr rasch und dann besteht die Kunst, diese unglaubliche Fülle an Informationen, die es gibt, zu einem gemeinsamen medizinischen Bild zu synthetisieren. Und das ist deswegen auch notwendig, weil, wie gesagt, der Einzelfall, für den gibt es niemals eine Evidenz. Weil ein Einzelfall und eine Studie, die vertragen sich nicht notwendigerweise. Und da ist wieder das eigenständige Denken notwendig. Und das muss schon aktiv angesprochen werden, über das ganz normale, ich lerne etwas für die Prüfung, bestehe die Prüfung und fertig. Da muss man immer wieder darauf hinweisen, dass man A, einen Menschen und B, einen Einzelfall versichert. Und mit Einzelfall meine ich eben ausgestattet mit den Besonderheiten des Einzelfalls.
Das heißt, die DPU hat da schon einen Fokus auch auf diesen Aspekt gelegt.
Ja, ich wage jetzt nicht für meine Fachkolleginnen zu sprechen, aber ich nehme wahr, dass uns das sehr, sehr wesentlich ist, dass auch die menschliche Komponente eine sehr wesentliche ist. Wie eingangs eben gesagt, wir behandeln immer einen Menschen und ich für meinen Teil versuche immer vom wissenschaftlichen Denken darauf hinzuweisen, dass Wissenschaft zwar sehr, sehr, sehr schön und etwas sehr Verlässliches und sehr Bemühtes ist, aber in der Realität habe ich manchmal genau das Gegenteil des Wissenschaftlichen. Weil das Wissenschaftliche ist abstrakt, das lernt man in Lehrbüchern. Und die reale Behandlung ist real mit dem Menschen.
Als ich mit einigen Studierenden gesprochen habe, also mit einigen schon, mit zahlreichen, die haben dann immer die Nähe zu den ProfessorInnen auch hervorgehoben. Und ich glaube, gerade in dieser Nähe kann ja dann genau das entstehen, oder?
Ja, wir haben also keine Barriere mit fixen Sprechstunden und ansonsten ist die Tür geschlossen. Nein, wir bemühen uns um die Studierenden. Wir nehmen auch wahr, dass das die Studierenden sehr schätzen und so versuchen wir einfach, die Ausbildung zu gestalten.
Jetzt gerade dieser, ich habe den Aspekt des Medizinjournalismus vorher sehr wichtig gefunden, weil da könnte man trügerischerweise meinen, dass da bildet man jetzt Journalisten aus. Ja, sage ich jetzt einmal als jemand, der das nicht kennt. Ja. Aber dieser Kernpunkt des Medizinjournalismus, worum geht es da genau?
Naja, es ist nicht ganz falsch, wenn man sagt journalistische Ausbildung. Und wir haben ja auch renommierte Journalistinnen, die auch Teile des Unterrichts gestalten. Aber im Medizinjournalismus geht es ja um die Besonderheit, dass eben der Medizinjournalismus Informationen verbreitet, verteilt, veröffentlicht, die eben den Filter des Unsinns bereits hinter sich haben, wo also die verlässliche Information herausdestilliert werden muss aus der großen, großen Wirklichkeit und dem Rauschen des Weltalls, sage ich einmal. Und diese Information dann wahrzunehmen, ich meine auch damit zu erkennen, in weiterer Folge eben mündlich, schriftlich oder wie auch immer weiterzugeben, das ist der Kernpunkt. Deswegen zum Beispiel ja, im Medizinjournalismus ist ein wesentlicher Aspekt, das Vermitteln von Information, welche Studien sind verlässlicher und weniger sind weniger verlässlich. Wir haben üblicherweise den Gedanken, eine Studie ist eine Studie und wenn sie veröffentlicht, ist sie richtig. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Studien, die sind sehr aussagekräftig, dafür auch als Konsequenz ein bisschen realitätsferner. Dann bei den Studien, die sind mehr von Informationsverzerrungen, dafür realitätsnäher. Mhm. Und in diesem Wechselspiel muss ich jetzt zwischen Realitätsnähe und wissenschaftlicher Verlässlichkeit ein Sensorium entwickeln. Mhm. Das ist entscheidend.
Das heißt, die Zielgruppe sind Ärzte und Ärztinnen?
Ja, ja. Ärzte, Ärztinnen, Zahnärzte. Zahnärztinnen, die bei uns, wenn sie bei uns studieren an der DPU, gewissermaßen parallel das ein solches Angebot machen. Bekommen.
Weil das ist jetzt schon auch für mich die, die Veränderung eines Paradigmas. Weil ich habe mir gedacht, eine Studie ist heraus und das wird schon passen.
Das stimmt eben nicht. Ganz ja. Genau. Es gibt also die Evidenzhierarchien, davon gibt es 20 verschiedene, aber im Kern sind sie trotzdem sehr, sehr ähnlich, dass wir eine Studie, die zum Beispiel eine randomisiert kontrollierte Studie, wissenschaftlich sehr wertvoll ist, aber wenig praktisch ist. Mhm. Je weiter man in der Evidenzhierarchie nach unten geht, bis hin zur Fachmeinung eines Konsortiums, habe ich zwar eine Realitätsnähe, aber ich habe die Gefahr, dass die einzelnen Personen informationsverzerrt sind. Das heißt aber nicht bösartig kommerziell verzerrt, sondern sie haben, wenn sie zum Beispiel sehr, sehr erfolgreiche Ärzte, Ärztinnen sind, keine typischen repräsentativen Patientinnen mehr. Mhm. Und daraus entsteht dann eine Informationsverzerrung. Also es ist eine ganze Hierarchie, die 5 Stufen, 7 Stufen, 10 Stufen hat, in der Verlässlichkeit von Studien. Daher noch einmal ganz deutlich gesagt auf Ihre Frage, eine Studie ist nicht eine Studie. Es gibt Studien, die sind von, ich sage mal mit meinem professionellen Auge, von 5 Meter Entfernung schon falsch und hätten eigentlich nicht publiziert werden sollen.
Okay.
Das heißt ja auch the waste in science, also so etwas gibt es ja auch.
Okay. Jetzt ist ja schon das Zahnmedizin oder das Medizinstudium per se sehr fordernd. Das heißt, die machen das parallel noch dazu?
Ja, das ist also so organisiert, dass es meistens dann eben nur an Wochenenden stattfindet. Mhm. Aber ich freue mich sehr, dass wir teilweise sehr engagierte Studierende haben. Mhm. Und ja, aufgrund, das machen wir jetzt zum 2. Mal, zum 3. Mal inklusive Master, das ist schon schaffbar.
Ja, okay. Und anscheinend auch wirklich wichtig.
Das Feedback ist ein sehr positives, ja. Ja.
Und wird wahrscheinlich immer wichtiger in der Zukunft werden, gerade um diese Kommunikationsform zu schulen.
Ja, dieser Trend ist erkennbar, schwach, aber doch, ja. Mhm. Dass man erkennt, es geht nicht nur darum, im Gesundheitsbereich eine Leistung zu erbringen, sondern zwischen einer Leistung zu erbringen und einer Bemühung ist ein großer Unterschied. Weil die Bemühung beinhaltet dann bestimmte Leistungen. Mhm. Aber die Bemühung ist eine Einstellungsfrage, eine Vertrauensfrage. Und formal gesehen schuldet Arzt, Zahnärztin einem Patienten auch eine Heilbemühung. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ich erbringe irgendeine Leistung, dass das Problem gelöst ist, oder ich bemühe mich. Mhm.
Das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort, lieber Herr Professor, denn wie Sie anfangs schon gesagt haben, es geht ja um Menschen. Es sind mindestens 2 Menschen daran beteiligt, der Arzt, die Ärztin, der Patient, die Patientin. Und das bedarf schon viel mehr als reinem Fachwissen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich äußerst interessante Gespräch. Ich bin davon überzeugt, wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich Neues und vielleicht auch ganz anderes mitgegeben und ein paar Impulse, glaube ich, noch obendrauf. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren hier im Studio.
Ebenfalls. Herzlichen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich gemeinsam mit Ihnen auf unseren nächsten DPU-Podcast.